Diese Woche haben wir Parashat HaShavua, Parashat Yitro. Alle Parashot sind wichtig, aber wenn ich eine Parasha auswählen müsste und sagen, da gibt es besonders Schwergewichtiges, dann sicher Parashat Yitro. Die Parasha, in der wir die Torah, also die Offenbarung am Berg Sinai miterlebten, die Torah erhielten, die Woche, in der geschrieben ist, Ve'atem, Tiulim, Amlechet, Kohanim, Ve'goi Kadosh, ihr seid für mich ein Reich der Priester und ein heiliges Volk. Naja, aber wir wollen das auch greifbar machen. Ja, das sind große philosophische Gedanken, aber vielleicht können wir das auch ein bisschen greifbar machen. Und zwar durch die Person, dessen Name unsere Parascha trägt. Ich hoffe, ich habe Sie neugierig gemacht und jetzt teile ich meinen Bildschirm. Die Parascha heißt Yitro, Vaishma Yitro, Kohen Midian, Choten Moshe, Yitro, der Priester von Midian, Choten Moshe, nach Rashi ist das der Schwiegervater Moshes, Et kol asher asa Elokim le Moshe l'Israel, alles was Gott für Moshe und sein Volk Israel getan hat, dass Gott das Volk, also Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Und Yitro kommt ihn jetzt in der Wüste aufsuchen. Und an dieser Anlass sagt Rashi folgendes. Weil Ishma Yitro, was hat er gehört? Yitro hörte, was da geschehen ist. Was hat er insbesondere gehört? Es gab viele Dinge geschehen, aber erst jetzt kommt er. Und die Antwort von Rashi ist, dass er gehört hat, Kriyat Yamsuf, das Spalten des Meeres, um Milchemet Amalek, und gegen Ende der Parasha letzte Woche, dass Israel gegen Amalek gekämpft hat. Das waren so Dinge, die gerade geschehen sind und für viel Aufsehen gesorgt haben. Am Israel ist nicht nur aus Ägypten gezogen, sondern hat zwei wichtige Heere besiegt. Wer hat gehört? Yitro, sagt Rashi, Yitro. Shiv'a Shemot Nikrolo. Wenn wir genau den Namen des Schwiegervaters Moshes in der Parasha prüfen, in der Tora prüfen, dann werden wir sehen, dass er sieben Namen hatte. Reuel, Jeter, Yitro, Chovav, Hever, Keni, Utiel. Sieben Namen. Woher entnimmt Rashi diese Idee, dass er sieben Namen hatte? Die Antwort gibt Rashi selbst. Jeter, warum heißt er Jeter? Al Sheiter Parasha Achat Batorah. Dank ihm haben wir noch einen Abschnitt in der Tora. Wir sprechen von Yitro. Wäre Yitro nicht gekommen, dann hätten wir über ihn nicht berichtet. Parasha hier heißt nicht ein ganzer Wochenabschnitt, sondern ein Abschnitt in der Tora, aber ein kleinerer Abschnitt. Trotzdem hat er dafür, mit seinem Kommen dafür gesorgt, dass die Tora um so viel gewachsen ist. Und insbesondere nicht, dass er gekommen ist, weil er auch Rat gegeben hat. Ja, Ishma Yitro hat gehört und er kam mit seiner Tochter Zipporah, die Frau von Moshe, und die zwei Kinder von Zipporah, und dann kamen sie ihm entgegen, begrüßen, und Moshe erzählte seinem Schwiegervater alles, was so geschehen ist in Ägypten, und Yitro freute sich über alles, was geschehen ist, er segnete Gott, und am Folgetag sieht Yitro, dass Moshe anfängt, das Volk zu richten. Er steht zur Verfügung für das Volk. Und von morgen bis abends kommt das Volk zu Moshe, um Rat zu fragen, um Streiten zu schlichten, um das Gesetz zu lernen und so weiter. Und wie der Schwiegervater von Moshe das sieht, sagt er, was tust du hier mit dem Volk? Warum sitzt du alleine und das ganze Volk steht über dich? Von morgen bis abend kommt das Volk zu dir. Sagt Moshe, naja, sie suchen, sie wollen das Wort Gottes und die kommen deshalb zu mir. Und wenn sie Streit haben, dann richte ich zwischen denen. Und sie wollen wissen, was die Gesetze sind. Ich lehre die Gesetze Gottes. Interessant, an dieser Stelle gibt es eigentlich noch kaum Gesetze. Welche Gesetze gibt es? Wir sind noch vor Matan Torah. Aber das ist jetzt nicht ein Punkt, der von, den wir heute eruieren werden. Darum erzähle ich das mal kurz, dass Rashi der Meinung ist in Parashat Beshalach, dass bereits in Parashat Beshalach wir einige Mitzvot bekommen haben. Und das wäre dann ein Beispiel von diesen Gesetzen. Und dann sprach der Schwiegervater Moses zu ihm und sagte, das ist nicht gut, was du tust. Navol Tibol, du wirst komplett verrückt werden. Gamata Gamamase, du wirst verrückt werden, das Volk wird verrückt werden. Das ist zu schwer für dich. Du musst eine Administration aufbauen. Das ist dieser ganze Kapitel eigentlich, insbesondere dieser letzte Teil, wo Jitro dann seinen Rat gibt, das ist die Parascha, die dank Jitro aufgenommen wurde. Das ist Jeter, aber er hat ja 7 Namen. Jeter, Reuel, Jitro, Chovav, Hever, Keni, Putiel. Also nehmen wir den nächsten Namen, Jitro. Warum heißt er Jitro? Lekeshenit Gayer, er ist zum Judentum übergetreten. Er war anfänglich ein Priester, ein götzendienerischer Priester. Er ist zum Judentum übergetreten. Hosifu lo Otachat ist sein Name gewachsen. Genau wie aus Avram Avraham wurde, aus Sarah Sarai, aus Hoshea bin Nun wird irgendwann Jehoshua, ja, im Abschnitt Schlach, im 4. Buch Moshe, so auch wird hier aus Jeter Jitro. Weil er in der Heiligkeit steigt, deshalb wird sein Name bedeutender, dass durch dem, dass ein Wav hinzugefügt wird. Chovav, warum heißt er Chovav? Shechibev et haTorah, er liebte die Torah. Ah, schön, aber wie wissen wir, dass Chovav ein Name von Jitro ist? Jitro und Jeter kommt in der Parasha vor. Was ist mit Chovav? Sagt Rashi, es gibt einen Vers in Richter. 4. Kapitel, 11. Vers. Vechever, das ist in der Haftara von letzter Woche. Ja? Vechever hakeni nifrad mikain und Hever, der Keniter, hat sich von den Keni abgesondert. Wer ist das? Mibene Chovav Choten Moshe. Hier haben wir Chovav und Hever gleichzeitig. Die waren einst ein Teil der Keniter, was übrigens auch sehr interessant ist, denn Jitro war ja ein Midianiter. Hier heißt es, dass er zu den Keni gehört, zu einer der Völker Kanaan. Aber er hat sich davon abgesondert. Warum? Wie hat er sich abgesondert? Wurde jüdisch. Also, jetzt gehen wir zurück. Er heißt Chovav, weil er die Tora liebte. Ja, das ist der Chovav, den wir gerade gesehen haben. Dann haben wir Jeter, Jitro, Chovav, Hever. Uns fehlen noch 3 Namen. Reuel, Keni, Putiel. Also, noch gibt es Reuel. Warum? Weil die Töchter von Jitro gingen El Reuel Avihen, das ist, als Moshe sie gerettet hat. Ja? Ulechoen Midian Shevavonot, der Priester von Midian, hatte 7 Töchter. Vatavona, Vatidlena, sie kamen und schöpften Wasser. Vatamalena, der Hatim, sie füllten die Tränken. Lashkotzon Avihen, um das Vieh ihres Vaters zu tränken. Es kamen Hirte, weil Garshum, die sie von dort weggejagt haben. Als Moshe das sah, weil Jakob und Moshe, dann stand Moshe auf, weil Yoshian und er half sie aus, er rettete sie, weil Yashk etzonam und tränkte das Vieh. Vatavona el Reuel avien, und sie kamen zu ihrem Vater Reuel, also heißt er Reuel, stimmt? Moshe hat seine Tochter geheiratet, die Zippora. Und die Zippora ist hier mit ihrem Vater Jitro gekommen. Jitro Kohen Midian, das ist der Kohen Midian. Also ist der Reuel auch Jitro. Gut. Aber es gibt, die sagen, dass Reuel nicht der gleiche ist. Es kann sein, dass Reuel nicht der Vater von Zipporah war, sondern der Großvater. Shatinokot korin lavi avien abba. Es kommt schon vor, dass Kinder ihren Großvater Vater nennen. Und es ist möglich, dass Jitro sechs Namen hatte. Aber sechs Namen hatte er allerdings. Uns interessiert insbesondere Jitro als Name, denn das ist der Name der Parascha. Also schauen wir, was der Maral hier zu sagen hat. Erstens sagt Maral hier, dass es eine interessante Auseinandersetzung gibt, die trivial scheint. Rabbi Eliezer Mizrahi, Eliezer oder Eliyahu Mizrahi? Der Re'em, also einer von den Superkommentaren von Rashi, behauptet oder stellt die Frage, sagt er, na, eigentlich stimmt das ja gar nicht. Was meinen wir, es stimmt nicht? Der Name Jitro ist der Name Jeter. Der wurde lediglich leicht abgeändert. Man sagt auch nicht, dass Abraham zwei Namen hatte, Avram und Abraham. Er hieß Avram und das wurde leicht abgeändert und dann hörte man auf, ihn Avram zu nennen und fing an, ihn Avraham zu nennen. Nach dem Motto, Lo yikare shimcha od Avram, dein Name wird nicht mehr Avram, dein Name wird nicht mehr Avram sein, sondern Avraham. Sagt er nur, hat er nur im Ken, wenn dem so ist, Lo ayu rak shisha shemot, dann hat er ja nur sechs Namen gehabt. Sagt er, wieso? Kevan shekodem agerut lo aya nikra b'shem Yitro, rak Yeter, vor seinem Übertritt, ja, Yitro hat schon mit seinem Übertritt Namen geändert, das ist eine bekannte Sache. Vor dem Übertritt hieß er Yeter, nicht Yitro. Der Wav von Yitro kommt ja vom Übertritt. Vachara gerut, und nach seinem Übertritt, aya nikra b'shem Yitro. Velo b'shem Yeter, dann hieß er Yitro und nicht Yeter. Im Ken sagt der Mizrahi, Lo ayu lo ave shnei shemot bismanechat, hat er nicht diese zwei Namen gleichzeitig gehabt. Das kann man ja nicht als zwei Namen nennen. Warum soll man sagen, dass er sieben Namen hatte? Er hatte sechs Namen. Ze lo ave rak shnei shemot. Jetzt auf dem ersten Blick scheint das eine völlig triviale Frage zu sein. Ich meine, ob er jetzt sechs oder sieben Namen hatte, er hat eine Menge Namen, wir meinen ihn. Wenn Jeter steht, meinen wir ihn. Wenn Jitro steht, meinen wir ihn. Wenn Chovav steht, meinen wir ihn. Wenn Chever steht, dann meinen wir ihn und so weiter. Was soll das, ja? Aber wir werden bald sehen, dass eigentlich Maharal sich die Frage stellt, er sagt, Rashi legt eigentlich die Namen aus. Das ist eigentlich, sind das a priori nicht die Namen, mit denen er geboren wurde. Das ist nicht sein Geburtsname. Im Pass stand nicht Jeter, Jitro, Roel, Chovav und so weiter, sondern das sind Namen, die ihm hinzugefügt wurde, die die Torah ihm gegeben hat. Ich weiß gar nicht, ob er diese Namen kannte. Es ist möglich, dass erst als die Torah gegen Ende des Lebens Moschee von ihm völlig aufgeschrieben wurde, dass er dann auf Geheiß Gottes seinen Schwiegervater so nannte. Und dann kann man natürlich die Frage stellen, und wie hieß er eigentlich? Das ist ja notabene die gleiche Frage wie hieß Moschee, als er geboren wurde. Wir nennen ihn Moschee, ki min hamayim mishitihu, da das der Name ist, den die Tochter des Pharaos ihm gab. Es gibt eine interessante Auseinandersetzung, die mit unserem heutigen Shiur nicht verbunden ist, ob der Name Moschee ägyptisch ist und von der Torah auf Hebräisch ausgelegt wird. Oder ob der Name hebräisch ist und er in Ägyptisch anders hieß, oder wie es sogar vorgeschlagen wird, es ist gleich beide zusammen. Weil der Name eine ähnliche Bedeutung in Ägyptisch und in Hebräisch hat, auch wenn es nicht die gleiche ist. Also diese Auseinandersetzung existiert, aber das ist der Name, den er von der Prinzessin bekam. Wie hieß er zu Hause? Haben Sie ihn Baby genannt? Ja, es gibt ein Midrash dazu. Wir wollen wissen, wie er heißt. Auch hier wird Maral die Frage stellen, na, wie heißt aber Jitro? Aber erstens muss der Maral Rashi verteidigen. Und deshalb erwidert er die Frage von Rav Mizrahi. Mir scheint es, der Inse Kasha, das ist keine Frage. Das ist nicht schwer, kein Problem. Devadayim lo ayalo shem ze al sheiter parsha achat batorah. Im Lo Ayalo Shem Zeal Sheiter Shpasha Torah. Wenn nicht, dass er diesen Namen bekommen hat, weil wegen ihm eine Parasha der Torah hinzugefügt wurde, ja, dann hätten wir gesagt, wie bei Avraham, Shemitchila Yanikra Lo Rak Avraham. Avraham hieß ursprünglich nur Avraham. Und dann wurde er Avraham. Und das wird nicht als zwei Namen angerechnet, sondern als ein einziger Name, der abgeändert wurde. Bei Jitro aber zählen wir das als zwei Namen. In anderen Worten, die Frage von Rav Mizrachi ist auch die Antwort dieser Frage. Ja, ja, wir zählen ihr sieben Namen, weil der Name Jeter bedeutend ist. Warum ist er bedeutend? Weil er auf einem Inhalt, auf eine Idee hinweist. Auf welche Idee weist es hin? Dass wir einen zusätzlichen Abschnitt in der Tora wegen Jitro haben. Ja, er sagt so, Shem Avram Batele Gamri. Der Name Avram ist ja völlig passé, ja, wurde abgeschafft dann. Finikra Avraham, aber nicht bei Jitro. Und wie weist er, dass Jitro auch nach dem Giur Jeter hieß? Sagt er, sehr einfach, ja. Adain Shem Jeter Kayam, er heißt noch immer Jeter, sagt er, es steht ja in, erstens vor dem Auszug aus Ägypten, vor der ersten Offenbarung am Berg Sinai, also vor der privaten Offenbarung Moschees am brennenden Busch. Gott offenbart sich zu Moshe am brennenden Busch. Steht dort, und Moshe aya roe zon Jitro. Moshe hirtete das Vieh von Jitro. Und dann hieß es, Vayashov Moshe el Jeter Chotno. Nachher kehrt er zurück zu Jeter. Ja? Also wenn er da schon jüdisch war, was zu bezweifeln ist, aber wenn, dann ist er nachher noch immer Jeter. Dann sehen wir doch, dass beide Namen weiterhin im Umlauf sind, genau wie bei, wer hat einen neuen Namen bekommen und blieben beide Namen im Umlauf? Jakob. Jakob bekam den Namen Israel, aber der Name Jakob bleibt im Umlauf. So auch mit Jeter und Jitro. Gut, dann haben wir erstens, wir erwidern die der Frage von Mizrachi, indem wir sagen, dass es doch sieben Namen sind, weil sie bedeutend sind. Was entscheidend hier ist, ist nicht, welche Namen er hatte, sondern was sie bedeuten. Und es gibt hier eben diese sieben Deutungen. Ja? Rashi legt sie alle aus. Jetzt kommt Maharal und sagt, aha, aber die Frage ist ja nicht schlecht, wenn wir fragen, wieso wir sieben Namen haben. Wenn was bedeutend ist, wenn was bedeutend die Deutung ist, die Deutung der Namen, dann zählen ja eigentlich nur sechs Namen, denn mit einem Namen ist er geboren. Menalan, wo er weiß, der Lidrosch anech sein Shemot, dass er diese sieben Namen auslegen soll, Shema Eichad Mehem Shema Etzem. Einer von den sieben Namen war ja sicher der Name, mit dem er geboren wurde. Im Pass stand etwas, vielleicht stand Reuel im Pass. Oder vielleicht stand Jitro oder Jeter oder Chovav oder Hever oder Putiel. Etwas stand ja im Pass. Dieser Name, den müssen wir da gar nicht auslegen. Und wieso legen wir alle sieben Namen aus? Und auch darauf antwortet Maharal. Sag, eigentlich ist es unmöglich, der beste Kandidat für den Eigennamen ist Reuel. Das ist ja der erste Name, mit dem wir ihn entdecken. Vatavona el Reuel Avien. Wir haben das schon eruiert, als wir die zweite Meinung von Rashi betrachteten, nämlich, dass vielleicht Jitro nicht Reuel war, sondern Reuel konnte der Vater von Jitro gewesen sein. Ja, dort haben wir das so angeschaut, aber es ist auch möglich, dass Reuel nicht der Vater von Jitro ist, sondern Reuel ist der Eigenname von Jitro. Ja, er sagte so, woher entnimmt Rashi die Idee, dass sein Vater Reuel hieß? Ich meine, es ist sehr schön, das vorzuschlagen, das muss ja auf etwas basieren. Ja, Rashi sagte hier, es gibt, die sagen, Yesh Omrim Reuel Aviv Shelitro. Ja. Und dann legt er einen Vers aus, sie kamen zu ihrem Vater Reuel, sagt er, naja, das wird halt der Großvater gewesen sein. Das ist sehr schön, aber hier fehlt etwas. Was fehlt hier? Hier fehlt der Anlass, um zu behaupten, dass um sich gezwungen zu fühlen, zu sagen, dass Reuel der Vater von Jitro war und nicht Jitro selbst. Ja, die Antwort ist, wir haben hier ein Stück Rashi angeschaut, aber wenn wir weiteren Rashi lesen, auch in anderen Abschnitten, dann finden wir andere Texte, die das hier ergänzen. Ja, und hier gibt uns Maharal einen dieser Texte, oder besser gesagt, eine der Quellen dieser Texte. Was ist die Quelle? Es steht in Bamidbar, 10. Kapitel, Vayomer Moshe lechovav ben Reuel amidyani. Moshe sprach mit Chovav, der Sohn von Reuel. Ups, das wird jetzt spannend. Ja, ich zeige mal diesen Text und ich will ihn mit diesem Text noch vergleichen. Das ist ganz wichtig, weil ich ihn schon gezeigt habe. Eine Sekunde, muss ich hier zeigen. Shoftim. Hier haben wir schon gesehen, von der Haftara letzter Woche aus dem Buch Richter, Bechever Akeni, Nifrat Mikhain, so Chever, Mibne Chovav, von den Kindern von Chovav, dem Schwiegervater Moshes. Wir haben aber auch noch eine Parallelstelle. So, hier haben wir das. Vayomer Moshe Lechovav ben Reuel. Wir sind hier bei Midbar 10. Kapitel. Moshe sprach zu Chovav, dem Sohn Reuel, Hamidjani, aus Midjan. Ja? Der Chovav, der Choten Moshe ist, den wir hier aus dem Buch Shoftim kennen, ja, Chovav, Choten Moshe, der hier ein Keni ist, er ist von den Kindern von Chovav, der ist ein Keni, oder er ist der gleiche, ja, zwei Möglichkeiten. Der ist hier Midjani, das heißt, er ist sowohl Midjaniter als Keniter. Wieso können wir eruieren? Aber wichtig ist für uns, dass wir das hier anschauen. Chovav, Hu Yitro, sagt Rashi, der Chovav, das ist der Yitro. Ja, wie es heißt, auch Verweis auf den Vers in Shoftim, im Chovav, Choten Moshe. Aber es steht doch Reuel, sie kamen zu Reuel, dem Vater, ja, die Zipporah mit ihrer Schwester gingen zu ihrem Vater Reuel, um zu erzählen, dass sie von Moshe gerettet wurden. Und hier steht, dass Chovav der Sohn von Reuel ist. Dann sagt Rashi, na, vielleicht hatte er nur 6 Namen. Und das war der Großvater tatsächlich. Melamed, Shatinokot, Korin, Lavi, Avien, Abba. Das zeigt uns, dass Kinder ihren Großvater auch Vater nennen. Und dann hat er verschiedene Namen. Hier werden 2 Namen betont. Yitro, weil Sheyiter Parsha hat der Torah, deswegen ihm eine zusätzliche Parsha in der Torah ist. Und Chovav, weil er die Torah liebte. Also hier haben wir die Idee, dass er die Torah liebte, was wir bei uns in unserer Parsha nicht gesehen haben. Ich zeige hier, dass Rashi an verschiedenen Orten sich selbst ergänzt. Und der Maharal, wenn er das hier auslegt, für ihn ist selbstverständlich, dass wir lernen jetzt einen super Kommentar von Rashi, dass wir auch diese unterschiedlichen Auslegungen von Rashi einigermaßen kennen. Und er zitiert sie hier. Also deshalb sagt er, Reuel, ja, war der Großvater, das wissen wir vom 10. Kapitel von Bamidbar. Und dann sagt er, es ist ja möglich, dass trotzdem er und sein Vater beide Reuel hießen. Aber das sagt es unwahrscheinlich. Diese Unwahrscheinlichkeit ist, was uns erlaubt, um zwei Meinungen zu haben. Ob Yitro 7 oder 6 Namen hatte. Ob er Yitro auch Reuel hieß oder nicht. Aber jetzt sagt er, was ist dann Reuel? Reuel kann der Vater gewesen sein. Warum nennen wir nach einer Meinung Yitro selbst Reuel? Unwahrscheinlich, dass Reuel, der Großvater, seinen Sohn Reuel genannt hat. Aber trotzdem nennt die Torah den Sohn auch Reuel. Sagt Maharal, Umeachar de'en Reuel Shema Etzem, wenn das nicht sein Name im Pass war, dann ist es als Shem Ma'asav. Beschreibt es seine Taten. Er ist der Freund Gottes. Ja? Also hier sehen wir nochmals, wir dachten, dass wir den Eigennamen Yitros identifiziert haben und stattdem entdecken wir, dass es hier eine midrashische Auslegung verlangt. Die Torah weist uns auf etwas hin. Denn deshalb sagt Maharal, dass all diesen Namen bedeutend sind. Und jetzt will er die Namen ein bisschen weiter auslegen. Und insbesondere möchte ich einen Namen hier zeigen, Nitro. Nitro, sagt Rashi, man hat ihm einen Wav hinzugefügt, als er übergetreten ist. Sagt Maharal Folgendes. Ein Name ist bedeutend, das haben wir schon gesehen. Aber auch wie ein Name geschrieben wird, ist auch bedeutend. Es gibt den Namen Ilja, bei Leuten mit russischem Hintergrund besonders beliebt. Ilja ist eine Kurzform von Elia und Eliyahu. Der Prophet Eliyahu wird meistens Eliyahu genannt. An einer Stelle, von der ich weiß, wird er Elia genannt, normalerweise Eliyahu. Dieses Wav ist bedeutend. Ja, wie man den Namen, es sind nicht alle Namen so salopp gesagt, ja, das ist ähnlich und das ist ähnlich und das ist ähnlich und das ist ähnlich. Jeder Name hat seine Bedeutung und genau das zeigt hier Maharal. Wieso kommen wir zum Wav, sagt er, der Wav, der Yitro bedeutet Folgendes. Wav keneget tarjag mitzvot. Ich weiß nicht genau, wie er dazu kommt, aber er sagt, dass der Wav die 613 mitzvot repräsentiert. Nicht der Wav repräsentiert, der Name Yitro mit Wav repräsentiert die 613 Mitzvot. Wie kommen wir dazu? Taf von Yitro haben wir hier in Tarjag. Resh von Yitro haben wir hier. Und Yud von Yitro haben wir hier. Und Wav, also in Zahlenwerten, ja, Taf hat den Zahlenwert 400, Resh hat den Zahlenwert 200 und Yud hat den Zahlenwert 10. Was ist mit Gimel? Gimel hat den Zahlenwert von Wav. Nee, das geht nicht. Gimel hat den Zahlenwert von 3 und Wav hat den Zahlenwert von 6. Das ist ja gleich. Nein. Was will Maharal? Maharal sagt uns, Wav keneget tarjag mitzvot ve Gimel mitzvot sheyesh lishnasagera. Das ist ein großer Satz, eine große Mathematikrechnung. Der Wav repräsentiert die 613 mitzvot und die 3 mitzvot, die von einem Ger besonders dann erfüllt werden, wenn er Ger wird. Wenn ein Mann zum Judentum übertritt und die Frau unterscheidet sich davon nur in der Hinsicht, dass sie sich nicht beschneiden lässt, weil es, ja, die Biologie ist eine andere, die Anatomie ist eine andere. Aber wenn jemand jüdisch wird, dann wird das von 3 Taten begleitet, beziehungsweise bei einer Frau von 2 Taten. Und diese sind für den Übertritt bestimmend. Heutzutage machen wir nur ein oder zwei von den 2 oder 3. Was sind diese 3? Mila, ja, die Beschneidung. Twila, das machen wir noch bis zum heutigen Tage. Der Geo-Kandidat muss in die Mikwe. Vekoban, das können wir heute nicht machen. Eigentlich soll jeder, der zum Judentum übertritt, ein Ola-Opfer bringen. Woher lernen wir das? Von der Parasha dieser Woche. Ja, und nächste Woche. Das geht zusammen. Diese und nächste Woche, das ist zusammen ein großes Thema, die Offenbarung der Berg Sinai. Und nach der Offenbarung brachte man Opfer. Ende von Parashat Mishpatim. Das gehört zusammen mit der Parashat dieser Woche, obwohl es in einer anderen Woche gelesen wird, ja. Gott spricht zu Moshe, sagt, du steig hinauf zu Gott, also auf den Berg hinaufsteigen, du und Aaron, Nadav und Abihu und die 70 Weisen Israels, ihr sollt euch von Ferne aber am Boden werfen. Und nur Moshe soll weiter hinaufsteigen. Das Volk soll mit ihm nicht hinaufsteigen. Und Moshe erzählte alles, was alle Worte Gottes dem Volk und alle Verordnungen. Und das Volk antwortete in einer Stimme und sagten, alles, was Gott gesprochen hat, werden wir erfüllen. Und Moshe schrieb das alles auf und am Morgen stand er auf und er baute einen Altar. Das ist direkt nach der Offenbarung, ja, am Fuß des Berges. Und 12 große Steine, errichtete 12 große Steine für 12 Stämme Israels. Und er schickte fort die jungen Männer der Bnei Israel, und sie brachten Olot, sie brachten Ganzopfer. Und sie schlachteten Svachim Shlemim, Friedensopfer zu Gott, Rinder und Stiere. Und dann nahm Moshe das Blut, teilte es auf zwei und die Hälfte des Blutes spritzte er auf dem Altar, aber die erste Hälfte des Blutes, die tat er in Behältern, ja. Und dann nahm er das Buch des Bundes, das er gerade geschrieben hatte, ja. Und er las es in den Ohren des Volkes und sie sagten, alles, was Gott gesagt hat, Naase v'nishma, werden wir tun und rochen. Und dann nahm er das Blut und spritzte auf dem Volk und sagte, Hinei damabrit, das ist das Blut des Bundes, asher karat Hashem imachem, das Gott mit euch geschlossen hat, al kol advarim ha'ele, für all diesen Dingen. Das ist, was wir hier haben. Ja? Der Ger, das ganze Volk Israel ist zum Judentum an dieser Stelle übergetreten. Der, der zum Judentum übertritt, soll das Gleiche tun. Auch so ein Opfer bringen. Ist halt in den letzten 2000 Jahren, so 1900 und was sind es, und 53 Jahren nicht mehr möglich, bis Moschiach kommen wird. Aber das gehört eigentlich, das ist ein Teil der Zeremonie. Sagt Maral, diese drei Mitzvot, Milat, Vila und Korban, die zählen wir, fügen wir den 613 hinzu und so bekommen wir den Namen Yitro. Eine Buchstabe geändert und eine ganze Welt an Deutung. Und deshalb heißt es, Keshenit Gayer Vekiyema Mitzvot. Er liest Rashi sehr, sehr, sehr genau. Rashi sagt, als er zum Judentum übergetreten ist und die Mitzvot erfüllte, ja, zusammen haben wir 616. Und dann kommt Baran und sagt, aber eine Sekunde, der Mann, der zum Judentum übertritt, muss sich beschneiden lassen, weil das eine der 613 Mitzvot ist. Wieso zählen wir diese doppelt? Tolle Frage, ja, wieso zählen wir diese doppelt? Sagt er, beim Nichtjuden, der jüdisch wird, beim Ger, zählen wir diese tatsächlich doppelt. Sie sind nicht gleich, ja. Warum? Weil er sich noch vor der Mikwe beschneiden lässt. Und er hat dann noch nicht die Mitzwe der Beschneidung. Das heißt, der entscheidet, jüdisch zu werden, der erfüllt eine Mitzwe noch vor, dass er die Mitzwe hat. Wie kann das sein? Die Antwort ist, dass es eine Sonderverordnung ist. Wer zum Judentum übertreten möchte und männlich ist, der muss sich beschneiden lassen. Deshalb können wir das zusätzlich zu den 613 zählen. Und so auch mit Mikwe und mit diesem Opfer. Und das ist die Bedeutung des Namens. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, was Maharal uns eigentlich lehrt, ist die Bedeutung jedes einen Namen. Die Bedeutung der genauen Schreibweise der Namen. Und dass unsere richtigen Namen aber nicht zwingend die sind, mit denen wir geboren wurden, sondern wie man uns im Nachhinein nennen wird, wie man sich an uns erinnern wird. Ich weiß nicht, ob Yitro alle sieben Namen, die ihm zugewiesen werden, kannte. Ja? Es ist wohl möglich, dass ein Teil dieser Namen erst später entstanden, als Moshe die Tora aufschrieb. Wir wissen auch nicht, wie alt Yitro war, als er verstorben ist, in welchem Jahr er verstorben ist, also wie lange er nach der Offenbarung lebte. Es ist übrigens nicht unmöglich, dass Yitro jünger als Moshe war. Das hat sich auch schon in der Weltgeschichte vorgetan, dass jemand die Tochter einer Person heiratet, wenn der Bräutigam etwas älter ist und die Braut viel jünger ist. Das existiert. Also wir wissen gar nicht, was das Altersverhältnis zwischen Yitro und Moshe war. Übrigens, nur damit es noch mehr erfüllend ist, das Ganze zu verstehen, nicht jeder ist mit Rashi einverstanden, dass alle sieben Namen auf der gleichen Person hinweisen. Insbesondere ist Ibn Ezra der Meinung, dass Choten Moshe nicht zwingend Schwiegervater heißt. Choten heißt verschwägert. Oder besser gesagt, durch Ehe zur Familie geworden. Durch Chatuna, Choten, Chatuna, Familie geworden. Und dann würden diese verschiedenen Namen nicht auf der gleichen Person hinweisen, sondern auf verschiedenen Leuten der gleichen Familie. Das ist die Meinung des Ibn Ezra. Rashi hat seine eigene Meinung, hat ja Anspruch darauf. Rashi glaubt, dass all diese sieben Leute die gleiche sind. Oder wenigstens sechs davon. Oder Reuel ist eine andere Person, aber man nannte Yitro trotzdem auch Reuel. Auch das ist eine Möglichkeit. Und die Namen, die einem Menschen seinen Ruhm geben, was ihm, die zeigen, was er Bedeutendes auf Leben gemacht hat, sind also nicht die Namen von vorher, sondern von nachher. Es gibt einen Midrash Rabba, der sagt, dass die Einstigen, die Alten, die hatten Prophezeiung und deshalb nannten sie ihre Kinder nach was geschehen wird. Das erklärt der Midrash im Abschnitt Noach, wo ein Nachkomme von Noach Peleg heißt. Warum heißt er Peleg? In seinen Tagen spaltete sich die Welt. Und was heißt, wie hat sich die Welt gespalten? Die Antwort ist nicht physisch gespalten, sondern kulturell gespalten. Das war die Geschichte mit dem Babelturm, als die Menschen anfingen, unterschiedliche Sprachen zu sprechen und auseinandergingen. Und dann ist die Frage, wie wussten die Eltern, dass er später, dass zu seinen Lebzeiten später das geschehen wird? Und die Antwort ist, es gab Leute, die wurden mit Prophezeiung beglückt, gesegnet, ja. Wir aber, die nichts, also wir haben keine prophetische Gabe. Wir nennen unsere Kinder nach Familie. Und dann gibt es eine zweite Meinung im Midrasch, die leicht anders ist. Einst wussten die Leute genau, woher sie kamen. Und deshalb nannten sie ihre Kinder nach der Familie. Und wir, uns fehlt was. Wir nennen, aber wenigstens haben wir noch eine Form von Jechus, von Zugehörigkeiten. Das sind unsere Taten. Ja. Das heißt, die Namen weisen auf Geschichten hin, die Namen weisen auf Taten hin. Besonders bedeutend sind die Namen, wie wir im Nachhinein gedacht werden. Und das ist Jeter, der uns eine zusätzliche Parasha gegeben hat. Jitro, der Tarjag-Mitzvot akzeptierte und auch noch die drei besondere Mitzvot des Übertritts erfüllte. Chovav, der die Tora liebte. Reuel, der sozusagen Freund Gottes war, oder Gott war sein Freund, ja, also Gott unterstützte ihn. Putiel, interessant, der Rashi hat hier nicht den Namen Putiel erläutert, das tut er im Abschnitt, in einem anderen Abschnitt, mit Not Putiel, sagt er, Putiel weist auf seine Vergangenheit hin. Shepitem Agalim Lavodazara, er pflegte Kälber Fett füttern, um sie als Opfer im Götzendienst zu bringen, aufzuopfern. Und da werde ich mal sagen, das zeigt auf seine Vergangenheit hin. Warum? Weil er das alles, er hatte so viel Ehre, hatte so viel Macht, er hatte so viel Einfluss, er hatte, ich weiß nicht, wie viel Tempel unter ihm. Er war der erste Priester Moabs, Entschuldigung, der erste Priester Midians. Und er hat das alles hinter sich gelassen, aus Liebe für Gott. Ja, das erinnert mich an eine Geschichte von jemandem. Man erzählt so eine chassidische Geschichte. Ich habe schon vergessen, von wem man es erzählt, aber die Geschichte ist trotzdem gut. Jemanden hinterließ seinen Kindern einen besonderen Testament, einen Brief, den man, als er stirbt, dass man noch vor der Beerdigung diesen Brief öffnen und lesen soll. Und dort bittet er, in seinem Schrank hat er den Talar eines Priesters, nicht jüdisch. Und er möchte damit beerdigt werden. Und dann war die Frage, was? Was will er? Und man hat dann versucht, hier sich damit auseinanderzusetzen, was das war. Und so kam man zum Rabbiner darüber zu sprechen und man versucht es zu verstehen und Folgendes ist herausgekommen. Der Mann pflegte, Geld für Armen zu sammeln. Und eines Tages war jemand sehr bedürftig, in Gefahr und musste unmittelbar für irgendwelche, war das im Winter, dass man Holz brauchte oder jemand, der gerade vom Arzt besucht werden musste und es kein Geld dafür gab. Man brauchte für die Rettung dieser Person dringend Geld. Und er geht auf der Straße abends, um Geld zu sammeln. Wo wird er abends im Winter Geld sammeln? Und da sieht er eine Kneipe. Und der fromme Jude geht in dieser Kneipe, die nicht besonders koscher war. Und er sieht dort einige Juden, die dort den Weg zum Bet Midrash eher selten gefunden haben. Und fragte, vielleicht wollte er nichts zu machen, kommt, hilft. Und die fangen an zu lachen. Was will der Fromme da, dass wir ihm da helfen sollen? Er kommt hier betteln, sagt, das ist sehr wichtig. Und dann sagt ihm jemand, weißt du was, ich mache eine Wette mit dir. Hier gibt es diesen Talar. Du nimmst diesen Talar und du gehst mit ihm durch die Stadt. Ja? Du spazierst durch die ganze Stadt, dass alle dich damit sehen werden. Dann gebe ich dir das ganze Geld, das du brauchst. Und es war ihm so ein Anliegen, dass er genau das gemacht hat. Den Talar hat er dann mitgenommen, ja, dann musste er nicht zurückgeben. Der ist das ganze Leben als Erinnerung an diese Mitzwe geblieben. An dieser Stelle sagte der Rabbiner, zwar mit dem Talar gekleidet, ist übertrieben, aber man soll ihn damit beerdigen. Neben in seinen Sarg legte man den Talar. So, das soweit zu, wie wir gedacht werden, nach unseren Taten. Danke für die Aufmerksamkeit.